Ich grüße euch herzlich, ihr, die ihr mit dabei seid. Gebt nicht, gibt's nicht. Durch meine Aufgabe bin ich in vielen Einsatzländern und Ländern dieser Welt unterwegs, bei manchen Missionaren oder Einheimischen. Und es ist manchmal erstaunlich, was für Menschen man da trifft und vor allem, welche Einstellung diese Menschen haben. Gerade diese Einstellung, geht nicht, gibt's nicht. Ich denke da zum Beispiel an diesen Mann hier, der mir mal begegnet ist. Ich weiß nicht, ob ihr es gut sehen könnt. Also ein afrikanischer Fahrer kann man ja nicht sagen, Fahrradschieber mit vielen Steinen, habe ich mir gedacht, geht nicht, gibt's nicht. Ja. Oder natürlich, geht nicht, gibt's nicht, behaupten auch diese Baumarktkette hier, ne? Praktiker, geht nicht, gibt's nicht. Mit diesem Slogan haben sie sich sozusagen in die Herzen der Konsumenten schon eingebrannt. Das tut übrigens auch eine ganz andere Autofirma, und zwar unter einem anderen Spruch mit nichts ist unmöglich, Toyota. Das ist auch nochmal so ein nettes Bild aus Afrika, was ich, ob ihr das sehen könnt, the new Toyota Corolla. Ja, also auch da geht nicht, gibt's nicht, muss man mal gucken. Ja, geht nicht, gibt's nicht. Ich weiß nicht, ob du das auch als deine Lebenseinstellung bezeichnen würdest, ob du diese Aussage auch so treffen würdest. Auf Steve Jobs trifft sie auch zu. Das ist der Gründer von Apple übrigens. Der hat sich eine Aussage in seinem Leben verboten. Und zwar war das genau dieser Spruch, geht nicht, gibt's nicht. Ja, er hat sich immer der Herausforderung gestellt, also wenn was unmöglich ist, auch in dieser ganzen IT-Branche, dann will ich es entdecken, will ich es weiterentwickeln. Und er hat bei all seinen Mitarbeitern genau diese Aussage immer abgelehnt. Es geht nicht und es gibt's dann auch nicht. Geht nicht, gibt nicht. Was ist deine Lebenseinstellung? Würdest du das so unterschreiben? Ich würde mal vermuten und sagen, auch das deckt sich ein bisschen mit meinem Leben, ganz oft sagen wir das hier. Es geht doch nicht. Ne? Anne hat es gerade auch so ein bisschen erzählt in dem Leben, wo man denkt, Mensch, kann Gott mich gebrauchen? Ich sehe da so viele Mängel, ich sehe da so viele Begrenzungen, so wenig vielleicht Kraft und Gabe. Das geht einfach nicht. Und ganz oft, wenn wir unsere Welt reinschauen, dann entdecken wir, okay, unser Verstand sagt uns was anderes. Auch die Wissenschaft lehrt uns letztlich, was geht und was nicht geht. Und da gibt es ja verschiedenste Gesetzmäßigkeiten, Naturgesetze. Da muss man auch sagen, okay, das geht jetzt und das geht jetzt eben nicht. Und so ist es dann eben halt auch, dass sich die Dinge übertragen, sei es jetzt im materiellen Bereich oder dann eben auch im geistlichen Bereich. Wann hast du denn, und da möchte ich dich auch noch mal ganz persönlich fragen, am Beginn dieser Bibelarbeit zum letzten Mal gesagt, irgendwie, das geht nicht. Überleg mal ganz kurz, wann hast du eine Situation erlebt oder du bist vielleicht vor einer unüberbrückbaren Unmöglichkeitsbrücke gestanden und du hast gesagt, das geht jetzt einfach nicht. Das geht nicht und das klappt nicht und da spricht so viel dagegen. Wann war das? Was war das? Oder wer war das ein Stück weit? In der jetzigen Bibelarbeit soll es darum gehen, dass uns in unserem Leben eigentlich der begegnen möchte, den ich mal mit dem X-Faktor beschreiben möchte. Also X im Sinne von Christus, Jesus. Der ist sozusagen als der Herr dieser Welt, der Schöpfer dieser Welt, als Richter und Retter sozusagen in deine Lebensgleichung, in meine Lebensgleichung reinkommen möchte und die Dinge immer wieder mal einfach auf den Kopf stellen darf und kann. Der auch unsere Erfahrungswirklichkeit, wo wir sagen, Mensch, das geht doch gar nicht. Der Mensch ändert sich nicht mehr oder der ist todkrank. Das geht doch einfach nicht. Dass da, wo X, da wo Jesus mit drin ist, er einfach mal die Dinge auf den Kopf stellen darf, hineinkommt und auch mal Naturgesetze aushebeln darf. Wenn wir heute auf Jesus schauen, dann geht es bei ihm genau um diese Aussage. Auch er sagt, geht nicht, gibt's nicht. Das gibt's bei mir nicht, denn er sagt von sich selbst, und das hat auch was mit Missionsbefehl zu tun, bevor er das sagt, zu den Jüngern, geht raus in diese Welt, sagt er, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Das ist in anderen Worten nichts, das, was hier steht. Also bei mir gibt's ein geht's nicht, gibt's nicht. Also bei mir ist alles möglich. Und wenn ich ganz ehrlich bin, dann leide ich aktuell etwas unter einer besonderen Situation. Das kommt auch immer wieder in meinem Leben vor. Und ich bin viel auch in anderen Ländern unterwegs, gerade so im globalen Süden, in Afrika, Lateinamerika oder Asien. Da treffe ich ganz oft Christen. Da muss ich sagen, wow, die leben mit so einer gewissen Realität, dass Jesus da ist, dass Jesus eingreifen kann, dass Jesus wundersam wirken kann. Und wenn ich manches Mal so Christen angucke und die mir begegnen hier so im Westen, dann merke ich oft, wir sind sehr, sehr verkopft, wir sind sehr, sehr rational. Und wir sagen ganz oft, begegnen uns, also nee, das geht beim besten Willen nicht, da haben wir kein Geld dazu, das können wir nicht machen oder das kann ich einfach nicht. Und wir sind so geprägt von dem, was eben halt geht und was eben nicht geht. Und ich möchte es von unseren Geschwistern im globalen Süden einfach lernen. Die haben oftmals noch so ein kindliches Zutrauen Gott gegenüber. Ja, mein Gott, der kann das eben. Bei dem ist nichts unmöglich. Und deswegen soll der Vortrag uns permanent jetzt mit dieser Frage auch auseinandersetzen. Was traue ich eigentlich als ein Jesus-Nachfolger oder Jesus-Follower Jesus überhaupt noch zu? Also wenn er dabei ist in meinem Leben, wenn er in mir lebt, was traue ich ihm zu? Und dazu möchte ich dir heute eine Geschichte vielleicht mal vorlesen und dich in eine Geschichte mit hineinnehmen, die ich genau mit diesem Titel umschrieben habe, geht nicht, gibt's nicht. Und zwar eine sehr bekannte Geschichte, Johannes 6, die Verse 1 bis 13. Ich lese die mal vor und ich lese die nach der neuen Genfer Übersetzung. Einige Zeit später fuhr Jesus mit dem Boot auf die Ostseite des Sees von Galiläa, auch See von Tiberias genannt. Große Menschenmengen folgten ihm dorthin, weil sie die Wunder sahen, die er an den Kranken tat. Er stieg auf einen Berg und setzte sich dort mit seinen Jüngern. Es war kurz vor den Tagen, in denen die Juden ihr Passafest feierten. Als Jesus die Menschenmenge sah, die zu ihm kam, fragte er Philippus: Wo können wir so viel Brot kaufen, dass alle diese Leute zu essen bekommen? Jesus wollte ihn mit dieser Frage auf die Probe stellen. Er selbst wusste genau, was er tun wollte. Philippus entgegnete: Selbst für 200 Denare würde man nicht genug Brot bekommen, um jedem auch nur ein kleines Stück zu geben. Ein anderer Jünger, Andreas, der Bruder von Simon Petrus, sagte zu Jesus: Hier ist ein Junge. Der hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische. Aber was ist das schon so für viele Menschen? Sorgt dafür, dass die Leute sich setzen, befahl Jesus. Der Ort, an dem sie sich befanden, war dicht mit Gras bewachsen. Als alle sich gesetzt hatten, die Zahl der Männer belief sich auf etwa 5000. Nahm Jesus die Brote, er dankte, brach sie und ließ sie unter die Menge austeilen. Mit den Fischen machte er es genauso. Und jeder aß, so viel er wollte. Als die Leute satt waren, sagte er zu seinen Jüngern: Sammelt auf, was übrig geblieben ist, damit nichts verdirbt. Die Jünger sammelten die Reste auf, die von den 5 Gerstenbroten übrig geblieben waren, nachdem alle davon gegessen hatten, und füllten 12 Körbe damit. Punkt. So viel mal zu dieser Geschichte. Also geht nicht. Gibt's nicht, der X-Faktor bei der Brotlektion. Ich denke, jeder fromm sozialisierte Mensch kennt diese Geschichte ja durchaus. Wundergeschichte, die taucht übrigens in allen 4 Evangelien auf. Matthäus, Markus, Lukas, Johannes. Also es ist eine prominente Geschichte. Und diese Speisung der 5000 möchte ich mal so eine Art als ein Lehrmosaik bezeichnen. Also ein Lehrmosaik mit ganz vielen verschiedenen Anspielungen und Verbindungen, die quer durch die Bibel gehen. Und da sind ganz viele verschiedene Lektionen drin, die wir zu lernen haben. Und ich beginne mal mit einer Frage, ihr, die jetzt mit dabei seid, zuhört. Was würdet ihr sagen, welche Lektionen aus dieser Wundergeschichte hätten die Jungs von Jesus denn lernen sollen hier? Versucht mal im Chat was reinzuschreiben. Was denkt ihr, wenn Jesus also hier diese Geschichte oder auch dieses Wunder vollbracht hat? Was können wir daraus lernen? Was sollen wir mitnehmen von dieser Brotlektion? Habt ihr da eine Idee? Schreibt das mal noch rein. gebe euch ein bisschen Zeit. Was können wir von dieser Geschichte lernen? Also, geht nicht, gibt's nicht. Ja, wunderbar, das ist ja hammer, toll, cool. Also, ein bisschen genauer. Gott sorgt für uns. Dankeschön. Von Jakob kam das rein. Dann Jojo, Jesus gebraucht das Wenige, was wir haben. Nichts ist unmöglich. Gott kennt unsere Bedürfnisse und kümmert sich darum. Gottvertrauen können wir lernen. Cool, ich danke euch schon mal fürs Reinschreiben. Es ist wirklich ein ganz spannendes Lehrmosaik. Also ich habe mal versucht, ein paar Überschriften zu finden, die wir aus der Geschichte lernen können. Und ich möchte dann hinterher drei Lektionen mit euch ein bisschen näher anschauen. Also man könnte sagen, eine Lektion wäre noch nicht ausgelernt, als Azubi mit Rabbi Jesus unterwegs. Also du lernst nie aus. Oder zweitens, auf die Probe gestellt. Jesus als Pädagoge und Prüfmeister der Stiftung Gottestest, der mein Vertrauen ihm gegenüber überprüft. Oder Jesus, der Herr der Lage. Er weiß, was er macht, auch wenn er Fragen stellt und auch wenn Fragen offen bleiben. Also Jesus hat es im Griff. Oder mir mangelt es an nichts. Das geht mit diesem Kommentar, er sorgt für mich einher. Ja, Jesus ist der messianische Hirte, der uns lagert hier so an den frischen Auen, am frischen grünen Gras und er versorgt mich. Oder Jesus ist gleich Gott. Auch das kommt durch diese Geschichte raus, denn Jesus erschafft ein Brotwunder. Und für Juden war jetzt auf einmal schon klar, Jesus hat auch damals in der Wüste, also Gott hat in der Wüste sein Volk mit Brot vom Himmel versorgt. Jetzt, wenn Jesus das macht, Jesus ist gleich Gott. Er hat die gleiche Autorität wie der Vater im Himmel. Oder einfach, Jesus, he is the miracle maker, ne? Der Wundertäter. Er kann es tun, er kann, für ihn ist nichts unmöglich. Oder Jesus, das Brot für die Welt. Ne? Als Slogan, das können wir hier lernen. Er ist das Brot des Lebens. Wer ihn hat, der wird satt. Wer ihn sozusagen in sich aufgenommen hat, der muss nicht mehr hungern. Dessen Lebensbedürfnisse sind gestellt. Man könnte auch sagen, Jesus, der größere Prophet. Denn er speist ja mit diesen 5000 Menschen eine große Anzahl von Menschen. Und das ist auch wieder eine Anspielung bereits ans Alte Testament. Es gibt solche Speisewunder schon bei Elia und Elisa. Und es waren die Propheten. Und alle wussten, nach diesen Propheten, da wird nochmal ein größerer kommen. Und das ist jetzt Jesus. Und jetzt Jesus legt nochmal so ein Speisewunder nach, wo er eigentlich sagen will, okay, ich bin der größere Prophet. Ich bin der, auf den letztlich alle warten. Und deswegen ist so eine Lehreinheit auch hier, dass Jesus sagt, hey Leute, checkt's, kapiert's, ich bin the man, und zwar der verheißene Messias. Also das können wir mitnehmen, also ganz viele verschiedene Gedanken, die hier aufblitzen, da muss man sich ein bisschen in der Bibel auskennen. Also Jesus ist Dreh- und Angelpunkt der ganzen Weltgeschichte und Heilsgeschichte und er gibt sich selbst, er lehrt, er versorgt, er regiert, er spricht das erste Wort, das letzte Wort und er will uns auf alle Fälle sagen, geht nicht, gibt es nicht. Und ihn brauchen wir, ihn sollten wir kennen und von ihm haben wir zu lernen. Und es ist jetzt die spannende Frage, haben die Jünger die Lektionen, die Jesus ihnen beibringen wollte, die Jesus ihnen zeigen wollte, haben sie die gecheckt? Es ist sehr spannend, im Anschluss an diese Geschichte im Markus-Evangelium, heißt Markus 6, Vers 52, die Jünger waren um nichts verständiger geworden angesichts der Brote. Das heißt, die Jünger haben es nicht kapiert. Das ist manchmal ein bisschen tröstlich, denke ich auch so als ein Jünger von Jesus. Jesus will uns was zeigen, Jesus will zu uns reden und irgendwie, wir raffen es nicht, wir checken es nicht. Es sind irgendwie so, wir hören so viel und irgendwie das Eigentliche, worum es geht, will nicht in unser Herz und will nicht so wirklich in unser Leben. In der englischen Übersetzung finde ich das richtig klasse ausgedrückt. Da heißt es dann, the disciples, they hadn't had the sense to learn the lesson of the loaves. Also die hatten nicht den Sinn, nicht das Sensorium dafür, die Brotlektion zu lernen. Was Jesus ihnen auch zeigen wollte. Und das ist so typisch für mich, denke ich vielleicht auch typisch für dich. Und ich möchte jetzt drei Gegenstandslektionen mit euch etwas genauer anschauen, die sich auch aus dem Text noch so ergeben. Die erste Lektion, die habe ich mal hier so beschrieben, es ist die Meterstab-Lektion. Bemesse ein Problem nicht nach deinen eigenen Fähigkeiten. Also Meterstab oder beurteile eine Challenge nicht nach deinen eigenen Möglichkeiten. Das ist einfach ein ganz falscher Beurteilungsmaßstab. Wer also nach diesem Motto, nach dieser Lektion vorgeht, dieser Meterstab-Lektion, der geht nach folgendem Muster vor. Also hier bin ich und da ist ein Problem. Überleg dir mal irgendein Problem, ein großes Problem, unlösbar, unmöglich. Ich prüfe mal so ganz salopp, was lässt sich machen? Wie kann das Problem gelöst werden? Ich setze den Maßstab meiner Möglichkeiten an. Ich schaue auch, welche Ressourcen ich habe. Dann überschlage ich ganz nüchtern die Kosten und stelle dann fest, wie so oft, ich habe einfach zu wenig. Es reicht einfach nicht. Das Problem lässt sich nicht lösen, die Aufgabe nicht umsetzen. Also, was ist die Reaktion? Geht nicht. Geht nicht. Ja, so gehen wir ganz oft vor. Klingt das irgendwie vertraut für dich? Für mich schon. Auch wenn ich ein Hauptamtlicher bin, auch wenn ich mein Leben so Jesus geweiht habe und ganz viel für ihn auch unterwegs bin, ich merke es ganz oft, gibt es in mir so einen Reflex, so einen inneren Kippschalter, dass wenn solche Probleme auftauchen, so Unmöglichkeiten, wo ich denke, dann kommt sofort auf, okay, kann man da was machen? Ich überlege, ich bleibe bei mir und dann der Kippschalter kippt auf, geht nicht. Und das ist eigentlich schade, weil der Text will uns was ganz anderes zeigen. Jesus will mir heute was ganz anderes lehren. Wenn wir also uns die Situation ein bisschen genauer vor Augen führen, dann merken wir eigentlich mal, was das Problem oder die Herausforderung eigentlich war. Da möchte ich euch ein bisschen reinnehmen. Wir haben also auf der einen Seite Jesus in der Geschichte, und zwar sitzend auf einem Berg. Er macht gerade so eine Discipleship School Lesson mit seinen Jüngern. Die sitzen beim Meister, mit dem Meister zu Füßen. Und jetzt auf der anderen Seite, aufgepasst, 5000 Männer heißt es. Also können wir noch ein paar Frauen dazu addieren, ein paar Kinder vielleicht. Und die sind jetzt pilgernd im Anmarsch. Man kann sich das auch so vorstellen. Zu der Zeit war Passafest, viele Menschen waren unterwegs nach Jerusalem, um das jüdische Fest zu feiern. Und diese Männer, die laufen jetzt wie so Spürhunde Jesus hinterher. Die riechen, so könnte man es vergleichen, so die Wunder, die Jesus getan hat, so ein Wunderduft. Und da sind die jetzt wie Hunde, stolpern die Jesus hinterher und sie wollen Jesus aufsuchen, wollen ihn finden. Und Mensch, ganz interessiert sind sie dran. Jesus hat Wunder getan, auf geht's, das wollen wir sehen, das müssen wir sehen. Vor allem diese Krankenheilungen, die hatten magnetische Wirkung für Jesus und die Menschen. Und dann heißt es im Text nochmal, als Jesus die Menschenmenge sieht, die zu ihm kommt, fragt er Philippus, wo können wir so viel Brot kaufen, dass alle diese Leute zu essen bekommen? Jesus will ihn mit dieser Frage auf die Probe stellen. Er selbst weiß genau, was er tun will. Also merkt ihr, 5000 Leute kommen hierher. 5000 plus Leute, andere Menschen mit hungrigen Mägen. Und jetzt kommt es zu dieser Versorgungsfrage. Und man weiß ja genau, am Ostufer vom See Galiläa, das war schwach besiedelt. Man wusste, okay, da gibt es nicht sonderlich viel zu kaufen. Und auch nicht unbedingt groß viel Brot zu beschaffen. Also ein ernsthaftes, echt scheinbar unlösbares Problem. Und jetzt wird Philippus mit dieser Testfrage von Jesus konfrontiert. Also Jesus sagte, wo kaufen wir jetzt Brot? Wo kriegen wir Brot her? Was macht Philippus? Ja, Meterstab, guckt mal, was gibt's zu machen. Seine Möglichkeiten sind, und seine Antwort, die kommt wie aus der Pistole geschossen. Jesus, selbst für 200 Denare würde man nicht genug Brot bekommen, um jedem auch nur ein kleines Stück zu geben. Also sein Statement ist unmöglich. In meinen Worten, Jesus, vergiss es. Es geht nicht. Es geht nicht. Nicht ausreichend Ressourcen. Und jetzt muss man wissen, dass Jesus mit dieser Frage fast schon einen pädagogischen Zweck verfolgt. Hat sich wahrscheinlich auch der Unterrichtsstunde angeschlossen. Es ist kein Geheimnis. Und das will ich dir heute sagen, dass Jesus es liebt, seine Jungs, seine Jünger, dich und mich immer wieder in solche Unmöglichkeiten-Situationen hineinzuführen. Er liebt es, wenn es unmöglich heißt. Er liebt es, wenn wir sagen, es geht nicht mehr. Weil, aufgepasst, Jesus gar kein Problem hat mit Unmöglichkeiten. Ist ja klar, wenn er Gott ist, wenn ihm alle Macht gegeben ist, dann ist unmöglich eines seiner Lieblingswörter. Vergiss es nicht. Das Wort unmöglich ist für Gott, für Jesus, eines seiner Lieblingswörter. Hermann Hesse hat mal das sehr treffend so gesagt, damit das Mögliche entsteht, muss immer wieder das Unmögliche versucht werden. Also Jesus hat gar kein Problem, seine Jünger, dich und mich, in eine unlösbare Situation hineinzuführen. Ihn stört das 0,0. Und solche unmöglichen Situationen, das sind Situationen, dass wir das nochmal klar klären, die über uns hereinbrechen, vielleicht wie so diese Hurricanes in Amerika, die so hereinbrechen wie eine Flutwelle jetzt im letzten Jahr im Sommer im Ahrtal. Oder eine Krankheitsdiagnose, die einfach daherkommt, oder der Tod, der irgendjemanden erwischt. Also wenn ich von unmöglichen Situationen spreche, dann meine ich nicht Probleme, in die wir uns selbst hineingeritten haben. Ne? Also wenn du beispielsweise in der 30er-Zone mit 100 durchfährst und du wirst geblitzt, dann kannst du nicht sagen, es ist eine unmögliche Situation, dass du deinen Führerschein verloren hast. Das ist selber Schuld. Dann hast du dich ja reingeritten in diese Situation. Ja? Aber es gibt so unmögliche Situationen, die zu unserem Leben dazugehören. Da stellt uns Jesus rein. Und jetzt ist die Frage, warum tut er denn das? Im Test heißt hier, er wollte den Philippus auf die Probe stellen. Er will ihn testen. Jetzt haben wir mit diesem Wort testen, ich weiß nicht, wer zur Schule geht, wer noch irgendwo studiert. Das klingt so nach Prüfung. Ne? Prüfung kann man auch irgendwie durchfallen. Klingt nicht so ganz sexy, oder? Ne? Aber wenn Jesus hier sagt, er will auf die Probe stellen, dann ist es nicht so wie ein Prüfer, der sagt, ich prüfe dich auf Mark und Bein und weh dem, also ich lasse dich durchfallen, sondern wenn Jesus prüft, dann geht es ihm immer um diese Einladung, vertraust du mir? Und ich möchte, dass mein Vertrauen zu dir größer wird, dass es in die Tiefe wächst, dass du alles, was du hast, dass du dich dabei an mir orientierst. Gott konfrontiert uns immer wieder mit unmöglichen Situationen, um unseren Glauben letztlich zu stärken. Und deswegen nochmal, bemesse ein Problem, na, muss ich noch was sagen, bemesse ein Problem nicht nach deinen eigenen Fähigkeiten. Stattdessen sagt Jesus dir, setze meine Zuversicht, deine Zuversicht auf mich. Vertrau mir. Rechne mit meinen Möglichkeiten. Kalkuliere mit mir. Auch dann, wenn du so eine Unmöglichkeitssituation hast. Sprüche 3 sagt schon, verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand, verlass dich nicht nur auf das, was du denken kannst, was deine Erfahrungswirklichkeit ist oder was du schon erlebt hast. Nein, Jesus ist größer, Gott ist größer, er kann deinen Erfahrungshorizont einfach sprengen, sondern gedenke an ihn, geht's weiter in Sprüche 3, in allen deinen Wegen, so wird er dich recht führen. Will ich nochmal fragen, ich habe eingangs schon mal diese Frage gestellt, wann hast du zum letzten Mal dieses Geht-nicht-Schild hochgehoben, wo du sagst, das geht doch jetzt einfach nicht? Vielleicht ein paar Beispiele, ein paar krasse sogar. Vielleicht, ich kann einen lieben Menschen, den ich neulich zu Grabe getragen habe, einfach nicht wieder zurückholen, oder? Oder ich kann die Krankheitsdiagnose nicht einfach wegerklären. Es gibt so vieles, wo es nicht geht oder ich kann mich selbst nicht heilen. Da bist du krank. Du kannst es nicht, das ist unmöglich. Oder ich kann die Einstellung meines Freundes, meines Partners, meiner Ehefrau, meiner Ehe, meinem Ehemann oder des meines Kindes nicht ändern. Ich kann darauf einwirken, ja, ich kann damit Engelszungen reden, kann Druck aufbauen oder nicht, aber letztlich, ich kann es nicht. Und ich kann letztlich auch keinen Menschen zum Glauben führen. Ja, das ist eine ganz wichtige Erkenntnis. Ich kann von Jesus reden, ich kann begeistert sein, ich kann sagen, jawohl, du brauchst Jesus. Aber ich kann niemanden letztlich zum Glauben führen. Das ist ein Wunder, das muss Gott tun, das muss Gottes Geist schenken, damit jemand es kapiert, dass er von Gott getrennt lebt und dass er Jesus braucht. Ja, ich kann so vieles nicht. Ich kann auch meine Vergangenheit nicht nochmals schreiben. Ich weiß nicht, was deine Vergangenheit ist, was da drin ist, wo du sagst, wow, die Vergangenheit, da gibt es Kapitel, die möchte ich am liebsten auslöschen. Die sind so schwarz, in Anführungszeichen, die sind so schwierig, die sind so dramatisch, das ist, das geht auf keine Kuhhaut, würde man sagen, bei uns in Bayern, wo ich herkomme. Oder ganz, ganz einfach, ich kann mich nicht erlösen. Du kannst nichts tun, damit du gerettet wirst von Gott. Du kannst wirklich dich in seine Hände geben und glauben. Die Frage ist also, es gibt so vieles, wo wir sagen, es geht nicht. Geht nicht. Was ist es bei dir aktuell? Die Frage ist, wie gehen wir angemessen mit diesen Situationen um? Philippus, er hat einen falschen Beurteilungsmaßstab angelegt. Was ist denn der richtige? Ja, der richtige ist, das ist etwas einfach, vielleicht schon ein bisschen so salopp, so plump, aber ist letztlich einfach der, dass Jesus uns ganz neu einladen will, ihm zu vertrauen. Dass wir ihn nicht ausklammern aus unserer Denkwelt, aus unserer Erfahrungswelt, sondern dass wir sagen, komm du hinein, du, dir ist wirklich alle Macht gegeben. Komm hinein mit deinem Reden, komm hinein mit deinem Wirken, mit deinem Handeln, so wie es dir gefällt. Das heißt nicht, dass jedes Mal Jesus einen toten Menschen aus dem Grab auferstehen lässt. Das heißt nicht, dass Jesus sofort immer die Sofortheilung schenkt. Das kann er, das tut er, das habe ich erlebt, aber das macht er nicht immer. Aber trotzdem, mir geht es heute darum, dass Jesus uns einladen will, dich und mich, ihm einfach wieder ganz neu zu vertrauen. Ganz neu sagen, jawohl, Herr Jesus, du kannst es. Und ich möchte mich nicht von diesem Es-geht-nicht-Gedanken prägen lassen. Und eben nicht nach unseren eigenen Wertmaßstäben oder Beurteilungsmaßstäben vorgehen. Es ist so erstaunlich, was passiert, wenn wir anfangen, unseren Fokus von uns selbst wegzusetzen, den Fokus ganz neu auf Jesus auszurichten, der es dann eben halt auch schenkt. Weg von unserer Machbarkeit, das, was wir tun können, hin zu dem, was Jesus kann und macht. Der, der eben halt Unmögliches möglich macht. Wir kommen zu einer zweiten Lektion, die hier in diesem Text drin ist. Und die habe ich mal so umschrieben, die Balkenwaage-Lektion. Jetzt seht ihr unten das Bild, eine kleine Balkenwaage. Das Kleinste in der Hand des Herrn wird gewaltiger als das Größte, was Menschenhände hervorbringen können. Das Kleinste in der Hand des Herrn wird gewaltiger als das Größte, was Menschenhände hervorbringen können. Also bei der Waage-Lektion geht es jetzt schlichtweg um diesen grundsätzlichen Versuch, die Unmöglichkeit anzugehen und irgendwie lösen zu wollen. Und da gibt es auch wieder so ein Schema. Ich stehe diesem unlösbaren Problem gegenüber, dieser Geht-nicht-Situation, die so fällt richtig schwer ins Gewicht. Und jetzt versuche ich auf der anderen Seite, das, was ich habe, in die Waagschale zu schmeißen und zu gucken, kriege ich dieses Problem gelöst. Und ganz oft ist so, dass Leute das überschauen und sagen, wow, das Problem ist so schwerwichtig, sehr gewichtig. Das, was ich habe, ist zu wenig. Ich schmeiße es schon gar nicht in die Waagschale. Es bringt ja eh nichts, weil ich zu wenig habe und weil es nicht ausreicht. So geht es nämlich dem Andreas in dieser Geschichte von Johannes 6. Auch er hatte mit dieser Testfrage von Jesus seine Liebe, Mühe und Not. Seine Antwort lautet, Jesus, ein Kind ist hier. Wir haben 5 Gerstenbrote und 2 Fische. Wenn er jetzt hier gestoppt hätte, wäre Andreas der Held, the hero of the story gewesen. Aber, wisst ihr, was er gesagt hat? Jetzt kommt so ein typisches Wort. Aber. Aber, was ist das für so viele? Kennt ihr solche Aber-Aussagen in eurem Leben? Also, du glaubst, Jesus kann alles, ihm ist gegeben, alle Macht und Gewalt im Himmel und auf Erden. Du sagst vielleicht, oh Jesus, hier, schau mal, hier sind 5 Brote, 2 Fische. Ich hause in die Waagschale rein. Yes, you can do it, aber eigentlich ist es zu wenig. Aber. Diese Aber im Leben, die sind echt schwierig. So, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen, aber die Mauer ist ja viel zu hoch. Ja? Mit Gottes Hilfe kriege ich dieses Problem unter die Füße, meine Charakterschwäche oder die Neigung, schlecht zu denken oder Neigung, schlecht über andere zu reden, aber ich bin einfach zu schwach und der Einfluss der anderen ist zu stark. Ja, aber wieder. Gott kann heilen und gesund machen, ganz klar, aber. Können wir wirklich so eine Entscheidung treffen? Ja, schon, aber... Aber das Geld fehlt, wir können das nicht umsetzen, wie soll denn das gehen? Also Aber-Aussagen sind so ein Stück weit, ja, die geben uns ja auch Sicherheit. Ne? Jesus einfach nur so zu vertrauen, pures Vertrauen, blindes Vertrauen, mit den Aber-Aussagen ne, halten wir unseren gewissen Sicherheitshaken noch fest. Andreas und der Philippus, die rechnen nicht mit den Möglichkeiten, die Jesus hat. Und sie bekommen letztlich die Vertrauensfrage gestellt von Jesus. Vertraust du mir? Traust du mir? Was traust du mir letztlich zu? Sie kämpfen, sie zweifeln. Letztlich bleiben sie bei sich, bei ihren Möglichkeiten. Wenn der eine sagt, es ist unmöglich, das Geld reicht nicht, der andere sagt, Jesus, wir haben einfach zu wenig. Aber wenn wir ehrlich sind, ist es doch ganz oft so in unserem Leben, dass wir immer oder sehr oft zu wenig haben. Zu wenig Zeit, zu wenig Gaben, Begabung, zu wenig Geld oder was immer es auch sein mag. Überleg mal, ganz oft kommt doch das Aber und wir haben zu wenig. Aber, Und das ist nochmal diese Lektion, diese Balgenwaage-Lektion. Das ist die Lektion, die Jesus uns auch geben will. Das Kleinste in der Hand von Jesus, egal wie wenig es ist, hat immer so viel Potenzial, damit da was Gewaltiges, was Großes entstehen darf und kann. Und es ist immer mehr als das, was Menschen hervorbringen können. Das ist auch in der Bibel zu entdecken an vielen anderen Geschichten. Ich denke an den Gideon beispielsweise im Alten Testament. Der hatte eine Armee von 15.000 Menschen. Und Gott sagt zu ihm, hey, reduziere die Zahl, die kämpfen auf 300 runter. Von 15.000 auf 300 runter. Und dann geh in den Krieg und besiege die Feinde. Und auch da wird wieder so ein Prinzip von Gott deutlich. Es ist oft das Wenige, das er einsetzt. Nicht die großen Massen, sondern das Wenige. Und er tut durch dieses Wenige Unglaubliches. Und wenn wir viele andere Geschichten anschauen, auch in der Bibel, dann stellen wir so ein Muster oftmals fest. Und Schritt 1 ist, Gott reduziert die Ressourcen und die Möglichkeiten. Schritt 2, Gott vergrößert das Bedürfnis, die Not und die Dringlichkeit. Und drittens, Gott wartet darauf, dass wir ihm das Wenige jetzt in die Hände legen, damit er letztlich was Großes tun kann. Und dass es letztlich er ist, der die Ehre kriegt. Dass er es ist, der es macht und nicht wir. Ganz oft ist ja eher so, dass wir dann denken, ja, das habe ich jetzt gemacht, durch meinen tollen Einsatz, durch meine Kraft, durch meine Begabung. Nein, nein, ganz oft macht es Jesus so, dass er uns, ja, und das Kleine, was wir haben, das nimmt er, um was ganz Großes zu tun. Ich musste dann denken beim Vorbereiten, ich gehöre hier zur Liebenzeller Mission. Und es gab vor über 120 Jahren, als dieses Missionswerk, so ein Glaubenswerk gegründet wurde, eine Schwester, die war sehr hartnäckig. Die hat gedacht, sie lebt hier in Bad Liebenzell, so auf so einem Hügel. Und die hat gebetet und gesagt, ich wünsche es mir so sehr, dass auf diesem Berg ein feuerspeiender Berg entsteht, wo das Evangelium den ganzen Nationen dieser Welt gebracht wird. Die hat nicht viel gehabt, die Frau. Das Einzige, was sie gehabt hat, war, sie konnte beten. Und die Frau hat 10 Jahre lang gebetet. 10 Jahre lang. Ja, dass hier irgendwas entsteht, ein Missionswerk, wo junge Leute ausgebildet werden und in die Welt gehen. Beeindruckt das Wenige, was die Frau gehabt hat. Ne? Die hat es nicht angefangen, da hier Leute anzuheuern und zu bezahlen. Und irgendwie, nein, sie hat gebetet, die hat das in die Hand von Jesus gelegt und Jesus hat irgendwie was Großes draus gemacht. Bis heute sind über 250 Missionare weltweit unterwegs. Echt krass. Ja? Also denk bitte nochmal dran, für Jesus gibt es keine Unmöglichkeiten. Für ihn gibt es ein geht nicht, gibt es nicht. Friedrich von Bodelschwing hat mal gesagt oder das so ausgedrückt, unmittelbar aus den menschlichen Unmöglichkeiten erwachsen Gottes herrliche Gelegenheiten. Na, wo wir menschlich unmöglich sagen, das sagt, jawohl, da kann was erwachsen, was wunderbare Gottes Möglichkeit ist. Von daher rechne doch wieder ganz neu mit dem Eingreifen von Jesus, mit seiner Wunderkraft auch. Nicht, dass wir jetzt Wunder erzwingen müssen von ihm, sondern offen sind, diese Erwartungshaltung haben, dass er auf wunderbare und geheimnisvolle Art und Weise eingreifen darf und auch kann. Denn das eigentliche Wunder in dieser Geschichte ist ja nicht nur das, dass Jesus hier 5.000 Mägen füllt. Ja, das ist gewaltig, das ist ein Wunder. Aber auch jetzt im übertragenen Sinne, das eigentliche Wunder ist doch, dass Jesus das Lebensbrot ist. Und in diesem Kapitel 6 von Johannes, da heißt er dann auch mal, da spricht Jesus davon, dass er das Brot des Lebens ist und dass er der ist, der den Lebenshunger stillen darf und kann. Das ist doch das eigentliche Wunder. Dass es auf dieser Welt so viele Menschen gibt, Millionen, Milliarden von Menschen, die umherirren und die alles Mögliche jetzt im übertragenen Sinn in sich reinfressen und stopfen und versuchen, ihren Lebenshunger zu stillen. Und jetzt ist Jesus der, der sein, er ist das Brot, das, was er gibt, er selbst, wenn wir den in uns aufnehmen, das stillt den Lebenshunger. Er versorgt, das reicht aus. Das ist das eigentliche Wunder. Also worauf kommt es jetzt bei dieser Waage-Lektion nochmal an? Stell das Wenige, was du hast, Jesus zur Verfügung. Leg es doch einfach in seine Hände. Das bisschen, was du hast an Zeit, leg deine Kraft da rein. Dein Geld, deine Ideen, deine Gaben. Und sei gespannt, was Jesus draus macht. Er kann auf alle Fälle Großes draus machen und er will es auch tun. Und das müssen wir immer wieder ganz neu lernen, sich ihm anzuvertrauen. Matthäus 5 heißt mal, freudig oder selig sind die, die geistlich arm sind. Also ich beglückwünsche dich und mich, so sagt eigentlich Jesus, wenn du nichts hast, wenn du wenig hast, die geistlich arm, da, mit denen will Gott was tun, mit denen will er wirken und da setzt er sich durch. Hudson Taylor hat mal gesagt, wir brauchen keinen großen Glauben, sondern einen Glauben an einen großen Gott. Ja, kein großer Glaube, sondern einfach nur einen Glauben an einen großen Gott. Ich frage dich, was gibt es für dich heute in die Waagschale zu schmeißen? Und dritter, letzter, wir sind schon ein bisschen zeitlich drüber, aber das schafft man noch. Lektion 3, die Taschenrechner-Lektion. Jede Begegnung mit einem Problem, mit einem Challenge oder mit einer Challenge beinhaltet die Chance auch eines Gewinnes. Auch diese Gleichung hört sich ein bisschen plump an. Das ist eine einfache Summenrechnung. Du hast 5000 Mann, die es zu versorgen gilt. Du hast 5 Brote, 2 Fische. Und du fügst Jesus in die Gleichung mit hinzu, als den Faktor X. Und deine Kalkulation kann aufgehen und das Ergebnis kann sich sehen lassen. Als sie aber alle satt waren, sprach er zu seinen Jüngern, sammelt die übrigen Brocken, damit nichts umkommt. Da sammelten sie und füllten von den 5 Gerstenbroten 12 Körbe mit Brocken, die denen übrig blieben, die gespeist worden waren. Es werden nicht nur alle satt, sondern es bleibt sogar noch was übrig. Das muss man sich mal vorstellen. Gewaltig. Wie damals in der Wüste nochmal. Das ist auch eine Anspielung mit dem Manna-Wunder, wo es dann immer wieder auch heißt, die Israeliten haben auch eingesammelt in ihren Körben. Da ist was übrig geblieben. Jesus ist also der Sohn Gottes und er bezieht seine Jünger damit ein, dich und mich auch in dieses Austeilen des Brotes. Das heißt, Menschen, die so hungrig sind nach Leben, da möchte Jesus dich und mich gebrauchen, damit du ihnen das Lebensbrot austeilst und auch mit einsammelst, dass du mitarbeitest. Jesus will das durch dich und mich tun. Interessant ist für mich wirklich, dass da 12 Körbe übrig bleiben. Ja, das ist diese Taschenrechner-Lektion. 12 übrig volle Gerstenbrotkörbe, gewaltig. Also es kommt zu einem Überfluss. Jesus, er schenkt einen Gewinn. Und eigentlich Ausgangslage war doch ein Problem. Menschlich unmöglich. Scheinbar geht doch nicht. Und von daher merkt ihr, das ist eine Lektion, die Jesus uns mir dir sagen möchte. Jede Begegnung mit diesem unlösbaren, einer unlösbaren Herausforderung beinhaltet wirklich das Potenzial eines Mehrwertes. Und dieser Mehrwert, der kann ganz unterschiedlich aussehen. Ich weiß nicht, durch welche Krisen, Probleme du schon gegangen bist im Leben. Aber oft ist es so, dass sie hinterher, wenn du durchs Problem hindurchgekommen bist, auch einen Mehrgewinn oder einen Mehrwert hast. Ich habe mal erlebt, auch mich mit der Person wirklich durch eine Krise und einen großen Streit gegangen. Wir haben uns wieder zusammengerauft und die Krise war echt übel. Aber hinterher war eine ganz neue Freundschaft, ein ganz neues Beziehung und Verhältnis da. Wir haben die Krise miteinander bestanden, überstanden und das ist der Mehrgewinn. Vielleicht an neuer Intensivierung oder dass unser Gottvertrauen neu wird, gestärkt wird oder dass durch eine Krise auf einmal eine ganz neue Lebensperspektive entsteht. Ich kenne eine Person, die schwer krank geworden ist und durch diese Krankheit hindurch eine ganz neue Lebensperspektive und Ausrichtung bekommen hat. Also es gibt ganz unterschiedliche Beispiele, wie dieser Mehrwert aussehen kann, wie dieser Gewinn aussehen kann. Aber wichtig ist, beziehe Jesus mit ein. Lass ihn Teil dieser Gleichung deines Lebens sein. Und was für einen Ertrag das dann letztlich bringt, das werden wir sehen. Das ist diese Taschenrechner-Lektion. Ich schließe jetzt ab. Also ich habe gesagt, Jesus, es ist eine Brotlektion, ein Mosaik von verschiedenen Dingen, die es hier zu lernen gibt aus diesem Text. Über die Jünger heißt es traurigerweise, they hadn't had the sense to learn the lesson of the loaves. Sie hatten also nicht einen Sinn dafür, die Dinge zu lernen. Ich weiß es nicht, lernen wir das, was uns Jesus heute sagen will? Lesson ist, geht nicht, gibt's nicht. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören. Amen.